Ja, liebe Leute, das Warten hat ein Ende. Wir sind doch tatsächlich zurück mit der Dortmund-Woche, unserem kleinen, aber feinen BVB-Podcast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es freut mich nach wie vor sehr, dass sich dieser Podcast so etabliert hat und dass ihr uns treu geblieben seid, jetzt schon über eine etwas längere Zeit. Und ich freue mich nicht zuletzt auch deshalb, weil das immer wieder Gelegenheit gibt für mich mit meinem, wie soll ich sagen, Pendant, mit meinem Alter Ego, wobei Alter in dem Zusammenhang nicht so ganz stimmt. Ein paar Jahre jünger ist er schon, mit Patrick Berger zu sprechen, regelmäßig zu sprechen, muss aber gleich vorweg schicken, bevor ich dich offiziell hier begrüße. Patrick, wir haben gestern mal versucht, ein Vorgespräch über diese erste Folge im Rahmen, auch wenn die Saison natürlich noch nicht angefangen hat, aber im Rahmen zumindest der Spielzeit 23/24 geführt und das Gespräch musste nach relativ kurzer Zeit abgebrochen werden, weil, was ich nicht wusste, du hattest mit mir telefoniert, während du Fahrrad gefahren bist. Patrick, hallo, guten Morgen.
Ja, schön, dass du alte Wunden aufreißt.
Und dann ist Folgendes passiert.
Ja, erstmal vielen Dank für die nette Einleitung und Überleitung, Altersego. Also ja, ich finde auch, das matcht ganz gut mit uns beiden und hab dich die letzten 6 Wochen, Mensch, so lange haben wir Pause gehabt, durchaus vermisst, auch wenn ich hier und da mal in den USA, da habe ich ja Urlaub gemacht, am Strand lag oder irgendwo auch in einem Nationalpark war oder auch mal an einem Gläschen Coors Light wird er da drüben getrunken. Da habe ich mir gedacht, oh, das ist aber auch ganz nett, man nichts von BVB, dir oder sonst wem zu hören, aber dann habe ich immer ganz schnell die ganzen Nachrichten gelesen von euch Fans, also das ist schon wirklich beachtlich, wie viel da reinkam und wie sehr ihr das Ganze vermisst habt und deswegen habe ich jetzt dann, oder haben wir gesagt, Olli, ne, wir müssen endlich mal wieder loslegen und jetzt hast du dieses Vorgespräch angesprochen, wir nehmen jetzt hier am Sonntag früh auf, damit am Montag eine frische Folge kommt und am Samstag haben wir so ein kleines Vorgespräch gemacht, wir zwei uns mal ausgetauscht und du hast es angesprochen, ich musste nach vielleicht 15 Sekunden sagen, Olli, die Polizei ist hier. Ja, und dann haben zwei nette Polizisten, also eine Polizistin und ein, schätze mal, etwas älterer oder definitiv ein etwas älterer Polizist, der, glaube ich, sie mal vorgeschickt hat und die da richtig froh waren. Ne? Da haben sie ein gefundenes Opfer, das sie anhalten können, nämlich auf dem Fahrrad. Ich bin auf dem Fahrradweg gefahren, ich war mit meiner Frau auf dem Festival am Fühlinger See und sind zurückgefahren, das sind so 11 Kilometer nach Hause in Richtung Ehrenfeld und habe ganz kurz dich angewählt auf dem Handy während des Fahrens und ganz kurz nebenher ins Navigationsgerät geguckt und das hat wohl ausgereicht, diese 4-5 Sekunden, um der Polizei zu sagen, den halten wir jetzt mal an und Personalien rausgerückt und der ganze Spaß hat 55 Euro gekostet.
Ja.
Das geht allerdings noch, Olli, weil ich bin gerade nicht so gut zu sprechen auf die Polizei, denn weiß gar nicht, ob ich dir das auch gesagt habe, in den USA ist mir das Dumme passiert, California, wir sind 3,5 Stunden, glaube ich, den Highway 1 lang gefahren und es wurde irgendwann ein bisschen eintönig und ich habe einen Sheriff überholt. Das sollte man in den USA nicht machen. Einen Sheriff überholt und Sheriff überholt sind dann mal ganz schnell $250 bei, ich glaube, 18 km/h zu viel. Also das war, glaube ich, die einzige Sache, die im Urlaub überhaupt nicht schön war. Ja, also 2 Polizeikontrollen, 2-mal nicht Glück gehabt. Mal schauen, ob ich draus lerne. Aber irgendwie,
weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Das ist ja bisher jetzt schon 2-mal hintereinander mit so etwas aufgefallen. Ja. Gut. Wir müssen trotzdem zusehen, dass wir mit dieser erste Folge ist auch immer so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass so eine Unsicherheit bei uns herrscht, dafür sind wir einfach zu lange im Geschäft, aber man muss sich erst wieder so ein bisschen eingrooven nach der etwas längeren Pause. Also falls es heute an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen holpern sollte, es hängt damit zusammen, dass die Polizei Köln Patrick Berger da angehalten hat, weil so mussten wir unser Vorgespräch unterbrechen. Also ist ein bisschen Free-Floating heute, aber mein Gott, damit kommen wir auch klar. Es gibt trotzdem eine ganze Menge schon zu besprechen, das muss man sagen, und das hängt in erster Linie damit zusammen, dass bei Borussia Dortmund nach der letzten Saison wir wissen ja alle noch, wie es ausgegangen ist. Es ist zumindest, wenn man dann dieses große Ziel, was dann auf einmal nach wirklich guten Leistungen, mehrheitlich guten Leistungen in der Rückrunde als absolut realistisch erschien, nämlich den Gewinn der deutschen Meisterschaft, dass das dann doch verfehlt worden ist. Und sowas löst natürlich auch immer ein bisschen was aus. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es jetzt nur Negatives auslöst, denn allein die Tatsache, dass man gemerkt hat, dass für den BVB was möglich ist, das kann natürlich auch im Hinblick auf die kommende Spielzeit beflügeln. Aber gleichzeitig war es auch ein klein wenig eine Zäsur. Und das kann man, glaube ich, ganz gut festmachen. Und damit werden wir jetzt auch endlich mal so ein bisschen inhaltlich. Das kann man, glaube ich, ganz gut festmachen an einem Spieler, an dem sich zwar auch immer so ein bisschen die Geister geschieden haben, der aber unstrittig Großes auch für den BVB geleistet hatte, der lange Jahre Kapitän gewesen ist, nämlich Marco Reus. Der hat gesagt, obwohl er ja seinen Vertrag noch mal um ein Jahr verlängert hat, dass er nicht mehr die Mannschaft aufs Feld führen will. Und das deutet eigentlich auch an, dass man beim BVB, man wollte das ja auch schon letztes Jahr so ein bisschen, eine neue Hierarchie in der Mannschaft einziehen will, dass man zumindest alles dafür tun will, dass eine neue Hierarchie auch entsteht, dass andere Spieler Führungsaufgaben übernehmen. Reus also zieht sich zurück. Wie hat das auf dich gewirkt, Patrick? Würdest du sagen, Vertragsverlängerung einerseits, aber gleichzeitig auch schon mal so ein bisschen den Raum freimachen für einen anderen Kapitän, das ist so eine Art Abschied auf Raten? Oder will er sich vielleicht einfach nur noch mehr auf seine sportlichen Leistungen konzentrieren jetzt? Was glaubst du?
Ja, also ich glaube schon, dass es ein Mix aus allem ist. Also wir haben das ja in den vergangenen Folgen auch angedeutet, dass wir auch das Gefühl haben, dass es so kommen wird, dass ihm das auch in dem ein oder anderen Gespräch vielleicht nahegelegt wurde, dass er das für sich auch selbst gemerkt hat, nicht mehr der Stammspieler, also mein Führungsspieler ist ja schon noch irgendwo, aber nicht mehr der Stammspieler zu sein, sondern vielleicht auch der, der abseits des Platzes auch oder im Training auf die Jungs einwirkt, gerade auch auf jüngere Spieler. Deswegen ist jetzt keine Entscheidung, die mich komplett überrascht hat. Er hat ja dann auch gesagt, dass es ihm wichtig ist, das persönlich mitzuteilen. Er im Urlaub sehr lange Zeit hatte nachzudenken und sich eben dazu entschieden hat, die Binde weiterzugeben und dass er sie 5 Jahre lang mit vollem Stolz getragen hat. Es war nie so richtig, also ich bin ein großer Marco Reus-Fan, grundsätzlich von seiner Spielweise, von dem Impact, den er einfach auch auf das Spiel von Borussia Dortmund hat oder hatte in den letzten Jahren, aber ja, als Kapitän muss ich sagen, war das nie so das perfekte Match. Natürlich auch durch mediale Diskussionen, die immer wieder aufgekommen sind, an der Art und Weise, wie er die Mannschaft führt. Ich glaubte, dass es wahrscheinlich auch besser gewesen wäre, den Schritt vielleicht ein bisschen früher zu machen, dass er selbst vielleicht auch jetzt ein bisschen befreiter ist, weil das, glaube ich, schon auch ein Thema ist, was etwas macht mit dir als Spieler, wenn du immer wieder von anderen Stellen auch, es gibt ja auch viele Fans, die das gemacht haben, seine Qualitäten als Kapitän auch in Frage stellst, ihn vielleicht auch vergleichst mit anderen Leuten, da ist ja dann immer wieder der Name Mats Hummels, der in den letzten Jahren dann auch aufgekommen ist, ist der bessere Kapitän? Also glaube ich schon, dass das am Ende eine richtige Entscheidung ist und dass es gleich auch, wie du es gesagt hast, eine Art Weichenstellung ist. Wir werden ja später nochmal ausführlich in einem Blog genauer über das Thema Kapitänsbinde sprechen, wer es denn dann werden soll, und sind auch gespannt, was ihr da für Meinungen uns dann mitgebt. Aber ich glaube schon, dass man da dann einen anderen Kapitän auswählen wird, der natürlich etwas jünger ist, wahrscheinlich auch nicht zu jung, der schon gewisse Erfahrungen auf dem Buckel hat und ja, dass dann eben ein neues, wie du es gerade gesagt hast, Zeitalter sozusagen einkehrt. Ich finde die Entscheidung in Ordnung und richtig, und ich glaube, dass du das ähnlich siehst, Olli.
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Ich würde das auch so bewerten. Tatsächlich ist immer die Frage gewesen, die ich mir in Bezug auf den Kapitän Marco Reus gestellt habe, macht es eigentlich großartig Sinn, jemanden zum Kapitän zu machen, den es persönlich gar nicht danach drängt, der dieses Amt eigentlich gar nicht... Amt ist auch immer ein schwieriges Wort. Letztendlich ist Spielführer ja doch jemand, der so ein bisschen A, verlängerter Arm des Trainers sein soll und B, gleichzeitig auch jemand, sein soll, im idealen Fall, der die Mannschaft zusammenhält, der die Mannschaft führt. Wenn es danach nicht so richtig drängt, vom Naturell her, den sollte man eigentlich auch nicht zum Kapitän machen. Es gibt sicherlich auch Gründe gewesen, die dafür gesprochen haben, dass es Marco Reus sein sollte. Er ist logischerweise immer sowas wie eine Galionsfigur gewesen. Er war auch jemand, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Spielern, die möglicherweise auch besser dafür geeignet gewesen wären, war er immer jemand, wo man davon ausgehen konnte, dass er Borussia Dortmund nicht verlassen wird. Und das war, glaube ich, auch ein Grund. Aber letztendlich, ich glaube, so richtig wohlgefühlt hat er sich in dieser Rolle nie. Aber wie gesagt, Patrick, du hast es erwähnt. Wir werden anschließend auch noch darüber reden, wer denn der neue Kapitän von Borussia Dortmund sein könnte. Da gibt es derzeit eine Reihe von Kandidaten. Und nach allem, was wir gehört haben, ist es Stand jetzt, wie gesagt, wir nehmen am Sonntag auf. Am Montag fliegt der BVB dann ja in die USA. Aber vor Abreise in die USA ist es noch nicht entschieden. Also dann haben wir noch ein bisschen Zeit, mal Pro und Contra der einzelnen Kandidaten da abzuklopfen. Was sind sonst die großen beherrschenden Themen eigentlich in dieser Phase, in der die Mannschaft logischerweise schon wieder einige Wochen in der Vorbereitung ist, wo aber logischerweise auch wettkampfmäßig nichts Richtiges passiert, also nichts Wesentliches passiert. Klar, Sommerzeit ist Transferzeit und das merken wir sehr, sehr deutlich in Bezug auf Borussia Dortmund. Allerdings, wir merken es eher sehr deutlich in Bezug auf die Vielzahl von Spekulationen, mit denen wir es da zu tun haben. Denn wenn wir da tatsächlich mal die Transferaktivitäten von Borussia Dortmund durchgehen, dann sind sie bislang relativ überschaubar. Das gilt sowohl für die Abgabeseite als auch für die Neuzugänge-Seite. Ganz kurz zu den Zugängen, die bereits feststehen. Das ist ja zumindest in Bezug auf einen nie eine große Überraschung gewesen. Rami Benzebaini, darüber haben wir häufig berichtet, dass der BVB großes Interesse daran hatte. Seine Zeit bei Borussia Mönchengladbach ging zu Ende, sein Vertrag lief aus. Das war eigentlich klar, dass der kam, der ist dann auch gekommen. Und der hat dann am Samstag bei Rot-Weiß Erfurt, das war der dritte Test, den der BVB im Rahmen der Sommervorbereitung absolviert hat. Das war erneut keine überzeugende Leistung, die die Mannschaft gebracht hatte. Man lag sogar zurück. Am Ende hat man es dann noch mit 2-1 für sich entschieden. Da durfte er dann zum ersten Mal auch während eines Spiels für den BVB mitmischen. Ich weiß nicht, sollen wir zu Rami Benzebaini noch groß was sagen? Oder sollen wir gleich zu dem, der für etwas mehr Wirbel gesorgt hat?
Ja, und ich glaube, gehen wir lieber zu dem, der für etwas mehr Wirbel
Genau.
Ne? Weil okay. Ich glaube, Rami Benzebaini haben wir schon durchgekaut und oft besprochen. Ich glaube, der andere Name ist ein bisschen interessanter, ne?
Ja, interessanter und vor allen Dingen auch sehr, sehr kontrovers ist er aufgenommen worden, Felix Metscher vom VfL Wolfsburg. Die Verpflichtung, die Borussia Dortmund getätigt hat und diese Kontroverse, die ist nicht etwa, wie das ja häufig auch mal bei Transfers der Fall gewesen ist, deswegen entstanden, weil die Fans sich nie einig waren, ist der jetzt eine Verstärkung, passt der zur Mannschaft, rein spielerisch gesehen. Nee. Das war, wenn überhaupt, ein Randthema. Also ich habe überhaupt keine große Kritik jetzt vernommen an den sportlichen Fähigkeiten von Felix Metscher, sondern es ging um Aussagen, die er getätigt hat, Posts, die er getätigt hat, wo eine Meinung vertreten worden ist, die, sagen wir mal, nicht unbedingt in die aktuelle moderne Zeit zu passen scheint. Also der junge Mann ist sehr religiös, christlich unterwegs. Es hängt damit zusammen, dass seine Familie ja so einer evangelikalen Freikirche angehört und die haben in Bezug auf Sexualmoral eine, um es mal vorsichtig auszudrücken, konservative Meinung. Die haben sie vertreten. Das betrifft dann tatsächlich auch so Sachen, die hier mittlerweile ja in Deutschland auch gesetzlich geregelt sind. Natürlich ist die Homo-Ehe hier zugelassen Und er hat einige Posts abgesetzt, die den Eindruck vermittelt haben, dass er da anders drüber denkt. Und das warf dann natürlich die große Frage auf, passt das zusammen mit dem Wertekodex, den sich der BVB selbst gegeben hat? Es ist eine Diskussion in dieser Form, die es über Transfers so, ich sag mal, noch vor 10 Jahren nicht gegeben hätte. Gleichwohl, Patrick, ohne dir vorweggreifen zu wollen, ich halte sie für absolut berechtigt.
Also was hältst du für berechtigt? Dass darüber gesprochen wird und gesprochen werden muss?
Ja, das, genau, dass darüber gesprochen werden muss und dass man tatsächlich auch mal schaut, wenn man sich einen Spieler verpflichtet und der eine bestimmte Meinung äußert, passt das zu dem, was der Verein sich selbst als Wertekodex gegeben hat? Und ich glaube, diese Auffassung, die hat es nicht nur bei vielen BVB-Fans gegeben, sondern diese Auffassung hat es offenbar auch im Verein Borussia Dortmund selbst gegeben, denn es hat ja dann auch ein sehr eindringliches Gespräch gegeben mit Aki Watzke und Reinhard Luno, dem Präsidenten, wo man dann tatsächlich auch mal genau bei Felix Metscher nachgehakt hat, wie tief sitzen diese Auffassungen bei ihm und ihm gleichzeitig auch, das kam für mich auch deutlich in der Pressemitteilung, die da veröffentlicht worden ist, als der Transfer dann in trockenen Tüchern war und gleichzeitig aber auch darauf hingewiesen hat, so und so sehen wir das hier bei Borussia Dortmund.
Ich finde das allerdings, also ich finde das wichtig und auch absolut richtig, dass das der Vorstand zusammen natürlich auch mit dem Präsidium so gemacht hat. Ich wäre da nur gern manchmal so ein bisschen Mäuschen und würde da mal zuhören und hätte gerne gewusst, wie das da abgelaufen ist. Ob das wirklich, der eine oder andere hat das ja auf Twitter ein bisschen süffisant versucht wiederzugeben. Ja, hier Felix, bist du eigentlich homophob? Oh, nee, bin ich nicht. Ja, okay, dann können wir machen so, ne? Ganz so ist es natürlich nicht abgelaufen. Also man hat sich mit dem Thema schon beschäftigt und das ist auch wichtig und hat das Ganze dann eben auch nach außen gegeben, hat natürlich auch klar gemacht, also ne, Hans-Joachim Watzke hat schon gesagt, dass es uns bewusst ist, so ist das Zitat, dass der bevorstehende Transfer in den vergangenen Tagen aufgrund zweier Internet-Postings, die Felix geteilt hat, auch Kritik hervorgerufen hat und uns war deshalb wichtig, mit dem Spieler intensiv über seinen Glauben und seine Werte zu sprechen. Felix ist sehr jung, seine Religion ist tief in ihm verwurzelt. Er ist, wie wir alle, sicher nicht fehlerfrei. Felix habe aber betont, dass er alle Menschen respektiert, liebt, unabhängig von ihrer Hautfarbe, Religion oder sexueller Orientierung. Und das ist ja, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, also grundsätzlich immer wichtig, ja. Aber ist auch ein wichtiger Punkt in der Charta auch von Borussia Dortmund. Und deswegen braucht es ein bisschen, und das weiß Felix Metscher auch, bis er sich diesen Kredit auch bei den Fans dann sozusagen zurückgeholt hat. Das ist also schon eine Geschichte, die, glaube ich, sehr interessant ist. Ich habe auch mit dem einen oder anderen Spieler, der natürlich anonym bleiben möchte, der mal mit Felix Metscher zusammengespielt hat, sei es beim VfL Wolfsburg oder auch in der Nationalmannschaft, sprechen können. Und die meinten schon, also das ist ein netter Kerl, haben alle von Anfang an gesagt, schon vor 2-3 Jahren, der wird es irgendwann zu einem Top-Club schaffen. Und das hat er jetzt mit Borussia Dortmund geschafft, rein von seiner Qualität. Aber es ist schon auch einer, still, in sich gekehrt, aber der auch hier und da versucht, ich will nicht sagen, die Spieler oder die Teamkollegen von einem Glauben zu überzeugen, aber die haben ja auch so einen gewissen Bibelkreis, zusammen auch mit seinem Bruder, mit Maxence Lacroix damals in Wolfsburg und da gab es schon mal hier und da das Thema, wo dann Kollegen gesagt haben, jetzt ich bin nicht so religiös, jetzt lass mich mit dem Thema mal in Frieden. Da ist natürlich die Frage, wie macht er das bei Borussia Dortmund? Wird er das nicht tun? Davon gehe ich nämlich auch nicht unbedingt aus. Aber das ist schon ein Thema, was sicherlich interessant ist, was polarisierend ist auch auf der anderen Seite. Nichtsdestotrotz, man konnte gestern ein bisschen mal reinschauen am Samstag in das Spiel gegen Erfurt, wo, du hast angesprochen, er zum Einsatz kam. Und da waren schon, klar, gegen Erfurt ist jetzt kein Top-Gegner, aber da waren schon auch Momente zu erkennen, warum Borussia Dortmund ihn verpflichtet hat. Ja, Diagonalbälle, Pässe mit Auge, vielleicht auch den Raum gerade im richtigen Moment zu erkennen, das Spiel schneller zu machen. Also das ist schon interessant und das ist schon eine Verpflichtung, wo der ein oder andere sagt, ja, warum gibt man dafür 30 Millionen aus? Das ist nicht so wirklich einfallslos. Aber Edin Terzic sieht absolut etwas in ihm, also der ganze BVB, auch Sebastian Kehl. Und es ist nun mal auch ein deutscher Nationalspieler. Klar, hat jetzt noch nicht viele Spiele auf dem Buckel, aber ist gerade dabei, dass er sich auch in die Richtung entwickelt. Hansi Flick hält auch große Stücke auf ihn und 9 Torbeteiligungen in der letzten Saison bei Wolfsburg. Das kann sich durchaus sehen lassen. Und das ist natürlich ein Spieler, klar, es ist kein Bellingham, es wird aber auch keinen geben, den du einfach mal so holst. Deswegen muss ich schon sagen, muss man den BVB oder die Fans vielleicht auch ein bisschen mal runterholen, weil man oft denkt, ja, der Bellingham ist jetzt gegangen, wir brauchen da einen adäquaten Ersatz, auch vom Namen her. Sowas wird es nicht geben bei Borussia Dortmund. Man muss da schon auch ein bisschen gucken, dass man Spieler verpflichtet, die noch nicht fertig sind, die sich entwickeln können.
Eben.
Und das ist durchaus ein spannender Spieler. Und deswegen gibt dem doch erstmal die Möglichkeit, lass ihn sich zeigen. Und dann kann man immer noch sagen, ob das funktioniert hat oder nicht. Aber ich finde das eine spannende Verpflichtung. Und der wird auch gleich im System von Edin Terzic eine wichtige Rolle einnehmen.
Also das denke ich auch. Ich glaube, man darf bei der ganzen Diskussion, ich habe ja meinen Standpunkt eben schon deutlich gemacht, ich halte es schon für sehr, sehr wichtig, dass wenn ein Verein sich auch, ja, sagen wir mal, so eine inhaltliche, gesellschaftliche Agenda gibt, wie das Borussia Dortmund ja nochmal getan hat, dass man beispielsweise sagt, man steht auch ein gegen Homophobie, dass man dann sehr genau darauf achtet, dass Mitarbeiter und ein Spieler ist natürlich auch ein besonderer Mitarbeiter, gerade auch im Hinblick auf die Außenwirkungen, auf die Imagebildung eines Clubs, dass man diesen Spieler dann darauf hinweist. Und wenn der Spieler dann allerdings auch sagt, ja, damit komme ich klar, damit kann ich leben und gleichzeitig auch vielleicht den ein oder anderen unglücklichen Post, den er abgesetzt hat, relativiert, dann sollte man es dabei dann auch belassen. Man darf nicht vergessen, er ist 22 und über seine sportlichen Fähigkeiten, da gibt es ja tatsächlich kaum zwei Meinungen. Er hat jetzt unlängst sich nochmal zu Wort gemeldet, Niko Kovac, und er hat gesagt, der kann tatsächlich Weltklasse werden und Borussia Dortmund ist für ihn eigentlich die ideale nächste Stufe. Da geht's um Champions League, da geht's möglicherweise sogar darum, mit um die deutsche Meisterschaft zu spielen. Und da kann er als Persönlichkeit sicherlich weiter reifen. Und das heißt dann natürlich auch nicht nur als Spielerpersönlichkeit, sondern als Persönlichkeit insgesamt. Der Mensch wächst häufig genug mit seinen Aufgaben. In diesem Sinne, alles Gute für die Zeit beim BVB, Felix Metscher. So, normalerweise können wir jetzt sagen, tschüss, auf Wiedersehen, das war's beim Transferthema. Aber das ist ja vielleicht eigentlich sogar noch das größere Thema in Bezug auf diese Transferzeit. Nämlich, und das haben wir festgestellt, das treibt auch viele von euch um, die spannende Frage, warum ist bislang noch nicht mehr passiert und was soll noch passieren, was muss vielleicht auch passieren? Damit zurück zu dir, Patrick.
Ja, das sind da natürlich Themen, die euch Fans total interessieren, brennen. Man merkt schon eine gewisse Unruhe bei euch, man merkt aber auch schon eine gewisse Unruhe auch vielleicht im direkten Verein rum, weil man doch gern ein bisschen weiter sein möchte in der einen oder anderen Geschichte, weil man auch teilweise unterschiedliche Auffassungen hat oder hatte bei der Bewertung einiger Spieler, und das möchten wir jetzt gleich mal ein bisschen genauer besprechen. Du hast ja die Transfers angesprochen, Bensebaini und Metscher sind gekommen. Gegangen, Ansgar Knauf zu Eintracht Frankfurt, Jude Bellingham nach Madrid, Rafael Guerrero, über den reden wir auch nochmal gleich, zum FC Bayern München, Dahoud nach Brighton, Felix Paslak nach Bochum und Luca Unbehauen nach Verl. Und wir dürfen nicht vergessen, ein Vertrag wurde aufgelöst, der von Nico Schulz. Ich glaube, da ist jeder im Verein glücklich und zufrieden, dass das jetzt endlich geklappt hat. Das 50 Millionen Missverständnis, wenn man mal alles zusammenrechnet, Gehalt, Handgeld, Ablöse, das ist schon echt ein dicker Batzen, also dass man das jetzt hinbekommen hat, ein Jahr vor Vertragsende ihn mit 2,5 Millionen abzufinden. Anthony Modest, klar, ablösefrei gegangen, also da ist jetzt schon ein bisschen passiert, aber natürlich ist es so, dass bei Borussia Dortmund noch etwas passieren muss und das weiß man auch im Verein. Und jetzt stellt ihr ja immer wieder die Frage, wer wird dieser Mr. X, wer ist das, gibt es diesen Mr. X überhaupt? Und da müssen wir zumindest ein bisschen die Vorfreude wegnehmen, denn mit Felix Metscher hat man jemanden geholt, der quasi dieser Bellingham-Ersatz ist. Ja, man muss mit diesem Wort vorsichtig sein, weil 1:1 so einen Spieler wie Bellingham zu ersetzen, diesen Druck möchte man einem Spieler wie Metscher gar nicht erst aufbürden. Aber es ist schon so, dass man auf dieser Position jetzt mehr oder weniger zufrieden ist, dass man das geschafft hat, dass man das auch früh geschafft hat, dass Felix Metscher auch jetzt diese Spiele mitmacht, dass er jetzt auch am Montag mitreist in die USA und sich mehr und mehr mit der Mannschaft einspielen kann. Und dann ist es so, dass Borussia Dortmund eben im zentralen Mittelfeld noch etwas tun möchte und da schon sich darauf festgelegt hat, dass man nochmal so eine Art Aggressive Leader haben möchte, dass man jemanden auf der Sechser- bzw. Achter-Position haben möchte, der als so eine Art Verbindungsspieler gilt. Und da ist es in der Vergangenheit so gewesen. Ich habe gerade eben mal geguckt, Olli, wir sind jetzt in der Podcast-Folge 72, die letzte war die 71 und da war einer unserer Titel unter anderem, was wer am Bellingham-Transfer mitverdient, die Gewinner-Verlierer der BVB-Saison, aber auch, wann Fahrt in den Alvarez-Poker kommen soll. Und das ist ja eine Geschichte gewesen,
ja,
die wir auch sehr, sehr eng begleitet haben in den Medien. Also da ist es schon so, dass Sebastian, also dass es nicht ganz geräuschlos abgelaufen ist, die ganze Geschichte, dass Sebastian Kehl schon eine gewisse Vorarbeit geliefert hat, dass er diesen Spieler haben wollte als Aggressive Leader, als jemand, der als Mentalitätsspieler vorangeht, der dazwischenhaut und war so weit eigentlich mit dem Spieler, dass es im Grunde eine Einigung gab. Also zwischen Borussia Dortmund und Edson Alvarez von Ajax Amsterdam. Verhandelt mit Ajax Amsterdam oder auch mit Sven Mislintat hat man allerdings bis dato noch nicht. Der Spieler hat sich auch schon ein bisschen umgeschaut in Dortmund und Umgebung, hat, so haben wir das gehört, sogar schon nach einem Haus gesucht. Und am Ende ist dieser Transfer aber nicht zustande gekommen. Der Daumen wurde gesenkt, weil, so hieß es zumindest auch ein bisschen in der Öffentlichkeit und medial an der einen oder anderen Stelle, weil auch unter anderem dann Edin Terzic und Hans-Joachim Watzke wohl gesagt haben sollen, das passt uns nicht, das ist am Ende zu viel Geld, weil, ja, Vereine, das ist immer ganz interessant, können immer sagen, wir haben nie direkt mit dem Verein gesprochen, aber dann schickt man einfach einen Mittelsmann, der neutral ist, meist zu einem Verein und sagt, ja, hier, was wollt ihr eigentlich für den? Na ja, ungefähr 40 und dann weiß man, oh, das ist ein bisschen viel oder das machen wir. Deswegen können Vereine immer ganz gut sagen, wir stehen nicht direkt in Kontakt. Also das ist meist so ein Kniff, darf man nicht immer glauben, was da gesagt wird. Aber das ist nämlich ganz interessant. Und jetzt wollen wir so ein bisschen erörtern zusammen, Olli, inwiefern das denn wirklich so war oder inwiefern es da vielleicht auch Spannungen gibt, weil das ja eine Geschichte ist, die ganz interessant ist und die uns zu einer spannenden Frage eines Fans hinleiten lässt, die wir hier beantworten wollen. Und deswegen kommen wir hier zu unserer Frage der Woche.
Frage der Woche.
So, die Frage der Woche, die kommt diesmal von Sascha und der sagt, hallo Patrick, und solltest du meine Frage natürlich im Podcast vorlesen, natürlich auch hallo Olli. Schön, hallo, dass ihr wieder mit der Dortmund-Woche durchstartet. Endlich ergibt der Montag wieder einen Sinn. Ah, vielen, vielen Dank. Euer Podcast sehr. Ist echt informativ, kurzweilig und es macht Spaß zuzuhören. Ja gut, das sind jetzt alles Lobhudeleien. Vielen, vielen Dank dafür. Da wollen wir uns nicht mit schmücken. Aber er sagt, er hat eine Frage zu dem Verhältnis zwischen Edin Terzic und Sebastian Kehl. Denn in der letzten Saison hat Edin ja Modest bekommen, den Sebastian gar nicht wollte. Jetzt ist es beim Spieler Alvarez genau andersherum, zumindest wenn man die Medien mal so durchliest. Haben die beiden eine gegensätzliche Meinung, was die Kaderzusammenstellung betrifft, oder entsteht hier ein falscher Eindruck? Danke für eure Antwort vorab. Viele Grüße, Sascha, und ich reiche an Olli weiter.
Ja, wunderbar. Die heiklen Fragen schön elegant zu mir weitergeschoben. Das kommt mir irgendwie.
Du bist der Erfahrene, du kannst dich aus der Situation lösen. Ich komme in eine Polizeikontrolle und weiß nicht, was ich machen muss.
Ja, stimmt. Okay. Ja, also dann versuchen wir uns dieser in der Tat sehr spannenden Frage. Ich würde gar nicht mal so weit gehen, ob es eine heikle Frage ist, kann man so sehen, aber ich würde das gar nicht mal so grundsätzlich so bewerten wollen. Grundsätzlich ist es ja einmal so, wenn eine Mannschaft zusammengestellt wird, wenn Transferentscheidungen getätigt werden, dann sitzen logischerweise zusammen bei einem Verein, das ist nicht nur beim BVB so, der Trainer, ganz, ganz wichtiger Faktor logischerweise, weil der muss letztendlich mit der Mannschaft, wie sie dann auch zusammengestellt wird, arbeiten. Dann hat man ganz klar den Sportdirektor, in dem Fall Sebastian Kehl. Und dann hat man natürlich auch die Vereinsführung vertreten durch Aki Watzke. Häufig genug ist bei diesen Gesprächen dann auch noch Matthias Sammer dabei. Die Rolle von Matthias Sammer ist ja ganz interessant. Der wird immer gemeinhin, auch teilweise bei manchen Kollegen als BVB-Berater beschrieben. Das ist ja nicht ganz richtig, denn Matthias Sammer ist der externe Berater der Geschäftsführung. Also er ist externer Berater von Hans-Joachim Watzke. Das heißt, Hans-Joachim Watzke holt sich in erster Linie Input von Matthias Sammer. Logischerweise, wenn es dann diverse Gespräche gibt über die Zusammenstellung der Mannschaft, dann sitzt der vielleicht auch dabei. Nicht immer, aber immer öfter. so wie man hört beispielsweise. So. Und in diesem Kreis wird dann über Personalvorschläge gesprochen. Und dann ist es natürlich so, dass diskutiert wird. Und deshalb halte ich es gar nicht mal für so abwegig oder heikel, dass es dann auch unterschiedliche Meinungen gibt. Der entscheidende Faktor ist nur, dass dann letztendlich eine einvernehmliche Entscheidung treffen wird. Und man darf sich jetzt auch keinen Illusionen hingeben. Natürlich ist es nicht so, dass jeder sozusagen oder die Stimme jedes Einzelnen, die dann darüber entscheiden, Watzke, Kehl, Terzic, ich glaube gar nicht mal, dass Sammer es eher externer Berater, insofern, es gibt da eh kein Stimmrecht in dem Sinne, wie jetzt im Deutschen Bundestag, aber ich glaube nicht, dass Sammer letztendlich auch die gleiche Gewichtung hätte wie die anderen drei, nur letztendlich muss man dann auch mal abklopfen und dann eine pragmatische gemeinsame Entscheidung treffen und die pragmatische gemeinsame Entscheidung, die ist dann häufig auch dadurch bedingt, was will der Trainer? Weil der Trainer, wie gesagt, derjenige ist, der mit der Mannschaft arbeiten muss. Und nach meinen Erkenntnissen ist es tatsächlich so gewesen, dass dieser Transfer unterschiedlich bewertet worden ist und dass man dann letztendlich gesagt hat, gut, wenn der Trainer skeptisch ist, und das ist meine Information, dann nehmen wir von diesem Transfer vielleicht doch eher Abstand, weil es natürlich auch ein Transfer von einem relativ großen finanziellen Ausmaß gewesen wäre. Also so könnte man das eventuell beantworten. Ich würde aber bei Weitem jetzt nicht in die Richtung gehen, dass man sagt, oh, das scheint jetzt eine Friktion zu sein zwischen Edin Terzic und Sebastian Kehl. Es scheint tatsächlich eine unterschiedliche Bewertung eines Spielers hier vorzulegen. Ist auch übrigens nicht das erste Mal. Ihr könnt euch sicherlich erinnern, in der vergangenen Saison, da war ja die Frage, nachdem diese Diagnose bei Sebastian Haller aufgetaucht ist. Was macht der BVB auf dem Transfermarkt? Auch da wurden verschiedene Kandidaten diskutiert. Und man hat beispielsweise auch den Namen Cavani damals gespielt. Cavani, der vertragslos gewesen wäre zum damaligen Zeitpunkt, wäre, ich denke mal, es wäre insgesamt ein ähnliches finanzielles Volumen gewesen, verfügbar gewesen. Der wäre ablösefrei gewesen, hätte dadurch aber mehr Gehalt gekostet, auch weil er einen größeren Namen gehabt hätte, als Anthony Modest, der es dann letztendlich geworden ist. Und Anthony Modest beispielsweise war jemand, wo Edin Terzic gesagt hat, der scheint zu passen, der kennt die Bundesliga. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Wir wussten, er hat nicht gepasst. Aber so laufen dann manchmal diese Diskussionen. Ich glaube, so kann man es am besten aufbröseln. Und Patrick, du kannst deine Meinung dazu gleich auch gerne noch sagen. Ich würde nur ganz gerne vorschlagen, dass wir vorher noch einmal Edin Terzic hören. Wir haben Edin Terzic nämlich gefragt, wie er generell zu Transfers steht, wie dringend er Transfers braucht. Und daraufhin hat er eine Antwort gegeben, die so ein bisschen durchklingen lässt, dass er auch ein Trainer ist, der zwar durchaus immer gewillt ist, die Mannschaft zu verstärken, der aber in erster Linie auch darauf schaut, was habe ich zur Verfügung. Und ich habe das Gefühl, dass gerade in Sachen der Position, die Alvarez spielt, nämlich die Sechserposition, er derzeit jemanden im Kader hat, auf den er sehr, sehr große Stücke hält, nämlich Emre Can. Es werden in der Antwort keine Namen genannt, ich finde sie trotzdem relativ aufschlussreich. Wir hören mal rein.
Es ist ja kein Geheimnis, dass wir da noch sehr offen sind. Nur trotzdem, ich als Trainer habe erstmal ein riesiges Vertrauen in all die Spieler, die wir haben. Ich weiß, dass manchmal, vor allen Dingen im Sommer, hat man das Gefühl, man ist eher so beim Fußballmanager auf dem Computer unterwegs. Letztes Jahr haben wir sehr viele Jungs dazu geholt. Im Laufe der Saison haben Spieler ihre Verträge verlängert und dann kamen jetzt halt noch im Winter zwei Neuzugänge und jetzt im Sommer. Und wenn man das einfach mal addiert, dann haben wir, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, aber 14, 15 Spieler haben im Laufe der letzten 12 Monate einen Vertrag bei Borussia Dortmund unterschrieben. Und das sind langfristige Verträge. Die Jungs, die schicken wir nicht wieder nach einem Jahr oder nach 6 Monaten vom Hof, sondern wir wollen mit diesen Jungs etwas aufbauen. Und trotzdem werden wir immer wieder versuchen, die Mannschaft punktuell zu verstärken, dass wir in gewissen Bereichen uns einfach verbessern, dass wir uns nicht zu ähnlich werden von den Stärken und von den Schwächen. Und ich habe es, glaube ich, auch schon letzte Woche dann nach dem Testspiel gesagt, es geht darum, dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, nicht die schnellen Entscheidungen. Aber ein Trainer freut sich natürlich immer darüber, dass er die Jungs dann halt so schnell es geht dann halt beisammen hat.
Ja, das war also Edin Terzic, der, wie wir durchhören, großes Vertrauen in die Spieler hat, die er aktuell hat, was aber natürlich am Ende trotzdem nicht ausschließt, dass da noch was passieren wird. Also davon gehen wir auch aus. Ich fand es ganz interessant in deinen Ausführungen. Du hast ja bei allem recht gehabt, Olli, dass du gesagt hast, dass Edin Terzic da schon auch natürlich als Trainer ein gewisses Mitspracherecht hat, ist aber in den letzten Monaten oder Jahren hat sich das, würde ich sagen, ein Stück weit auch erst wieder dahin verändert durch Edin Terzic, weil
das stimmt.
Wir erinnern uns alle an diesen Transfer, Thomas Tuchel wollte unbedingt André Schürrle haben, der so gar nicht funktioniert hat, und das war schon auch ein Punkt, wo die Vereinsführung, wo auch Aki Watzke hinter vorgehaltener Hand gesagt haben, das war gefühlt das letzte Mal, dass wir einem Trainer so viel Macht geben, dass er Mitspracherecht hat. Natürlich hat jeder Trainer irgendwo Mitspracherecht, auch ein Marco Rose hatte Mitspracherecht und auch ein Lucien Favre, aber natürlich irgendwo anders, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Und durch Edin Terzic, der ja natürlich eine gewisse Hausmacht hat, auch durch Matthias Sammer, durch Edin Terzic, durch Aki Watzke, die natürlich große Fans von ihm sind und die ihn unterstützen. Ist es schon so oder wirkt es zumindest so, das wird Sebastian Kehl, glaube ich, nicht so gerne hören, aber dass der Trainer natürlich schon auch ein gewichtiges Wort eben hat. Und ja, am Ende hat auch Sebastian Kehl den Daumen gesenkt, als man dann eben die Zahlen aus Amsterdam gehört hat und gemerkt hat, dass das im Paket vielleicht zu viel ist. Aber ich bleibe dabei, es wirkt am Ende nicht so dolle, wenn der Sportchef mit einem Spieler verhandelt, wenn der Spieler schon nach einem Haus sucht am Phoenixsee und eigentlich denkt, dass man da all in geht und dass da das am Ende aufgehen wird und der Transfer am Ende nicht zustande kommt, weil man in der Runde eben sagt, nee, das machen wir nicht. Da frage ich mich halt, und wie läuft das ab? Also sitzt man da nicht vorher zusammen und sagt, Leute, das ist unser Spieler, den würde ich jetzt mal angehen, dann schauen wir mal, ob er am Ende auch wirklich möchte. Weil wenn vielleicht der Edin Terzic oder sonst wer vorher schon sagt, ah, nee, wahrscheinlich wird das irgendwo 35 Millionen sein oder 40. Mhm. Nee, dann lassen wir das mal, weil dass es diesen Spieler für 20 oder 22 gibt, das wusste ja jeder im Vorfeld schon, dass das, ja. Da muss ich kein Transferexperte sein. So, da frage ich mich halt nur, Olli, wenn wir zwei jetzt zum Beispiel einen Podcast aufnehmen, da setzen wir doch, ne, jetzt mal ganz plump gesagt, setzen wir doch auch oder stecken wir auch Themen ab und setzen die vorher fest. Und da frage ich mich halt, inwiefern man das nicht vielleicht vorher macht, um dann auch mit einer Sprache nach draußen zu sprechen. Das hat einfach insgesamt jetzt kein so einheitliches Bild abgegeben. Am Ende bei aller Eitelkeiten ist es natürlich trotzdem so, wenn man nicht davon überzeugt ist, auch im Team, dann sollte man den Daumen senken. Und genauso ist das am Ende auch dann passiert. Trotzdem bleibt da ein ganz kleiner Beigeschmack. Nichtsdestotrotz, Alvarez kommt jetzt nicht, finde ich ganz interessant, wie übrigens Daichi Kamada, also es war auch so eine Geschichte, die ja mehr oder weniger durch die Medien geisterte, auch durch uns, weil wir da immer viel drüber gesprochen haben. Der hat übrigens immer noch keinen Verein gefunden, finde ich ganz interessant, der sollte eigentlich zu AC Milan gehen, aber am Ende klappt das auch nicht, also finde ich interessant, wie schnell dann doch immer alles sich verändern kann oder in gewisse Richtungen gehen kann. Aber jetzt ist es eben recht interessant. Ihr stellt viele Fragen, was ist mit dem Mr. X? Wer wird der Mr. X? Und wir haben zumindest eine Frage oder einen Namen, den wir ein bisschen genauer jetzt mal behandeln wollen. Hier kommen wir nämlich zu unserer zweiten Rubrik, Gerücht der Woche.
Gerücht der Woche.
Ja, das Gerücht der Woche, das natürlich sehr, sehr interessant ist, weil es ein Name ist von einem Konkurrenten, den wir jetzt behandeln wollen. Ja, das ist eben kein geringerer als Marcel Sabitzer, der das Interesse bei Borussia Dortmund geweckt haben soll. Zuerst hat die Bild-Zeitung darüber berichtet, dann haben wir auch unsere Fühler ausgestreckt. Und es sind tatsächlich ganz viele Fragen auch, die ihr Fans uns stellt. Beispielsweise Pascal, genannt Palle, hat mir auf Insta geschrieben, hat gesagt, wie hoch denkst du eigentlich sind die Chancen, dass Sabitzer zum BVB geht und was denkst du, wird der BVB allgemein denn tun oder passiert nicht mehr viel? Also erstmal können wir damit aufräumen, glaube ich, das Transferfenster ist noch sehr lange, da wird noch etwas passieren, auch wenn es vielleicht jetzt noch nicht so schnell vonstatten geht. Also diesen haben wir ja gerade eben gesagt, in Anführungszeichen Mr. X, den hat man mit Felix Metscher mehr oder weniger jetzt geholt. Und jetzt ist es eben so, dass man noch im zentralen Mittelfeld eben diese Verstärkung holen möchte. Und da ist Marcel Sabitzer definitiv ein Kandidat, der es dem BVB angetan hat, 29 Jahre alt, der auch gewisse Qualitäten hat in der Arbeit gegen den Ball, der ein gewisses Element vielleicht auch in das Spiel reinbringt, was dem BVB gut tun würde. Eine gewisse Härte, Robustheit hat er zuletzt auch bei Manchester United dann in seiner Leihe da auch eben in der Premier League gespielt und sich die nötige Stärke geholt. Was wir jetzt so aufgeschnappt haben, 15 Millionen plus, also Richtung 20 Millionen, würden die Bayern am Ende im Paket für den haben wollen. Die Bayern planen wohl nicht mehr mit ihm. Also auch Thomas Tuchel muss dem Spieler wohl gesagt haben, dass oder der Spielerseite, dass nach Möglichkeit er eben gehen kann. Und jetzt schaut er sich natürlich um. Und da ist auch der BVB natürlich für ihn ein Verein, der interessant ist. Nichtsdestotrotz haben wir eher gehört, dass er eben ein großer England-Fan ist. Interesse gibt es auch aus Italien, aber ein großer England-Fan ist. Und wenn da das Perfect Match dann am Ende es geben würde, er wahrscheinlich eher dazu tendiert. Aber der BVB die Hoffnung eben nicht ganz aufgegeben hat. Ob es am Ende Marcel Sabitzer wird, da müssen wir ein bisschen abwarten. Die Watz, die Kollegen, die waren ein bisschen überzeugender, waren sich sogar sicher, dass er der Top-Kandidat ist und wahrscheinlich sogar kommen wird. Also ganz so sicher sind wir damit noch nicht, aber es ist auf jeden Fall was im Busch und es ist auf jeden Fall ein Thema. Und es ist klar, dass in den nächsten Wochen auf der Position etwas passieren wird. Und Olli, das finde ich auch noch ganz interessant, hinten in der Abwehr, da wackelt es. Das hat man auch in den Testspielen gesehen und da wird sich noch etwas tun. Also Schulz ist weg, Thomas Meunier, der soll noch weggehen, genauso Matteo Morey, da weiß man nicht zu 100%, das ist jetzt auch nicht der Spieler, auf den man natürlich nach 2 Jahren Verletzungspause setzen wird, also auch hinten rechts ein Flügelspieler, den möchte man nochmal verpflichten, also das sind so die beiden wichtigen Bausteine eben, die Rechtsverteidiger oder die Außenverteidigerposition plus eben dieses zentrale Mittelfeld und falls denn noch irgendwas passiert, das ein oder andere Türchen vielleicht mal aufgeht, ist ja ganz interessant, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Giovanni Reyna, geht der oder bleibt der? Falls da noch irgendetwas passiert, dann könnte noch auf den Flügeln etwas passieren. Aber das finde ich im Grunde ganz interessant. Was hältst du denn von Marcel Sabitzer? Wir zwei haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen. So zu 100% überzeugt sind wir nicht. Ne? Ich finde halt immer, wenn ein Spieler vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund kommt, das hat immer so ein bisschen den Makel, ja, so ganz durchgesetzt hat er sich ja beim, jetzt mal vielleicht Süle ausgenommen, aber hat er sich ja bei den Bayern nicht. Und dann kommt er zum BVB und soll dann der Mann sein, der mithilft, dass man die Bayern angreift. Das ist so ein bisschen, bin ich immer so ein bisschen skeptisch.
Ja, das ist sicherlich so, überhaupt keine Frage. Ansonsten wäre Marcel Sabitzer nicht auf dem Markt, wenn er sich da durchgesetzt hätte beim FC Bayern. Da muss man auch, was das angeht, ein bisschen fair sein. Die Konkurrenz beim FC Bayern ist halt gnadenlos groß. Das heißt ja jetzt trotzdem nicht, dass wenn sich da jemand nicht durchsetzt, dass er dann automatisch ein schlechter Spieler ist. Was für Marcel Sabitzer sprechen würde, ist die Tatsache, dass wenn der Deal zustande kommen sollte, dass also die Ablösesumme deutlich geringer wäre als beispielsweise bei Edson Alvarez. Auf der anderen Seite, auch das wäre etwas, was für ihn sprechen würde. Er ist, was diese Mittelfeldposition, wir haben ja schon darüber gesprochen, 6er, 8er angeht, ein bisschen flexibler wäre als Edson Alvarez. Das ist ein klarer 6er. Manche sehen ihn sogar auch als möglichen Innenverteidiger. Und wenn man sich den Kader von Borussia Dortmund dann anschaut, dann muss man halt sagen, okay, gibt es da schon einen Spieler, der vielleicht so eine Art Mischung zwischen Innenverteidiger und Sechser ist? Ja, gibt es, Emre Can. Und der hat nun auch eine sehr, sehr starke Rückrunde gespielt. Sabitzer wäre jemand, der da sicherlich etwas flexibler einsetzbar wäre. Er wäre jemand, der für mich in Konkurrenz zu Salih Özcan treten sollte. Und da stelle ich mir natürlich dann auch die Frage, was heißt das für Salih Özcan? Baut man nicht mehr so stark auf ihn? Das fände ich dann auch schon eine etwas gewagte Aussage aus Sicht von Borussia Dortmund, weil so lange ist er noch nicht da und ich finde, dass er durchaus sehr, sehr gute Ansätze auch gezeigt hat. Klar ist, es gibt Bedarf, sich dort im Mittelfeld breiter aufzustellen. Und Marcel Sabitzer ist sicherlich jemand, der von der Veranlagung her und auch von einer gewissen Flexibilität, die er mit sich bringt, taktisch gesehen Borussia Dortmund da weiterhelfen könnte. Aber ich gebe dir zu, das ist jetzt natürlich nicht unbedingt ein Transfer, der jetzt die Herzen der Fans höher schlagen lässt. Es ist so ein bisschen das Muster, was man ja auch bei Terzic gesehen hat. Sollte er tatsächlich der Motor auch jetzt hinter einer möglichen Sabitzer-Verpflichtung sein, dann zu sagen, ja, dann lieber jemanden nehmen, der vielleicht auch die Bundesliga schon kennt. Das war ja auch sein Argument damals bei der Verpflichtung von Anthony Modest. Und wir wissen, dass es dann letztendlich nicht gestochen hat, dieses Argument. Also wie gesagt, wir sehen das beide. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ist ja auch nicht immer der Fall gewesen in den letzten Jahren, Patrick. Wir sind uns einig. Wir sehen das schon mit einer gewissen Skepsis. Gleichwohl, es gibt auch ein paar Punkte, das muss man auch sagen, die für Marcel Sabitzer kennt halt gerade auch dieses schnelle, robuste Spiel, ist auch in der Lage, das Spiel in der Eröffnung schnell zu machen, ist ja auch die alte Red Bull-Schule, die er durchlaufen hat. Also insofern, es gibt auch Argumente, die da durchaus für ihn sprechen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was ich ganz interessant finde, vielleicht können wir den Namen oder den Spieler nochmal anreißen. Giovanni Reyna, 20 Jahre alt, Megatalent. Was hat er uns schon Spaß gemacht in seinen ersten Spielen, ob im Pokal oder auch in der Champions League mit Borussia Dortmund, wenn man mal ein paar Jährchen zurückblickt. Leider eine krasse Verletzungsgeschichte gehabt und jetzt da auch wieder eine Blessur davongetragen vom Nations League-Finale, also CONCACAF, USA gegen Kanada war es, meine ich. So wie wir jetzt gehört haben, fliegt er trotzdem mit in die USA, kann natürlich nicht alles mitmachen, aber macht da auch so eine Art Reha und es soll natürlich auch als eine Art Werbegesicht er auch natürlich eine wichtige Rolle spielen da drüben. Aber es gab den ein oder anderen Bericht, dass Borussia Mönchengladbach, das stimmt auch, durchaus Interesse an ihm hat und das mal hinterlegt hat. Jetzt hat er selbst bei ESPN aber gesagt, dass er sich keinen besseren Club als Borussia Dortmund vorstellen kann und er glücklich ist, dass er seine Karriere bei so einem Verein eben begonnen hat. Und für ihn kommt ein Abschied von Borussia Dortmund nicht in Frage. Er ist glücklich und könnte für immer hier bleiben. Also schon extrem krasse Worte. Wie wir das aber so ein bisschen gehört haben, Olli, klar, am Ende hört das der BVB natürlich auch gerne und wird auch alles daran setzen, dem Spieler eben zu helfen und zu dem Spieler zu machen, warum man ihn damals auch geholt hat oder was man in ihm gesehen hat. Aber es gab schon die ein oder andere Anfrage und der BVB wäre jetzt nicht abgeneigt gewesen, ihn abzugeben beziehungsweise vielleicht auch zu verleihen und woanders zu parken. Das ist auch so das, was du gehört hast, ne? Aber jetzt sieht es eben so aus, wenn der Spieler so ganz klar sagt, er möchte hier bleiben und für ihn kommt das nicht in Frage, da kannst du dann auch als Verein nichts machen, ne?
Nein, das ist dann so. Letztendlich, Vertrag ist Vertrag und das gilt es auch zu respektieren. Ich finde es auch manchmal so, wir wünschen uns häufig bei Vereinen, mit denen wir mitfiebern, dann auch Veränderungen, wünschen uns da Transfers. Ich finde es ja manchmal so ein bisschen unfair, auch wenn man dann jetzt sagt, ja, dann soll der gehen oder muss der verkauft werden. Der Verein hat bei vollem Bewusstsein ein Vertragsverhältnis aufgesetzt mit einem bestimmten Spieler und das gilt das dann auch zu respektieren. Ist jetzt eine andere Geschichte, wenn man beispielsweise sieht, dass es mit jemandem sportlich und auch aus anderen Gründen überhaupt keinen Zweck hat, wie beispielsweise bei Nico Schulz. Aber Gio Reyna ist jemand, der sein Können beim BVB mehrfach hat aufblitzen lassen, der aber momentan eine höchst problematische Phase in seiner Karriere durchläuft. Und wenn der Spieler dann sagt, nehmen wir mal an, dass es so ist, ich möchte bei Borussia Dortmund bleiben, dann muss man das letztendlich auch respektieren, auch wenn man vielleicht sich auch eine andere Lösung vorstellen könnte. Also das darf man bei den ganzen Spekulationen nie ganz außer Acht halten, egal wie viel Geld die verdienen, es sind letztendlich Menschen und letztendlich gibt es auch Vertragswerke und das Wehklagen von Vereinen auf der anderen Seite, wenn ein Spieler gehen will, obwohl er laufenden Vertrag hat und der Verein ihn noch halten will, das ist dann ja auch immer groß. Erinnern wir uns da an diverse Fälle, die es auch bei Borussia Dortmund gegeben hat. Also insofern, wenn er bleibt, dann ist es an Borussia Dortmund. ihm zu helfen, dass er wieder auf sein altes Leistungsniveau kommt. Und ich glaube, über seine fußballerischen Qualitäten, da müssen wir hier gar nicht groß diskutieren. Patrick, lass uns noch über jemanden kurz reden, der den BVB verlassen hat. Was ja auch so ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge gesehen worden ist. Die Rede ist von Rafa Guerreiro. Es sah lange Zeit so aus, als ob die Zeit bei Borussia Dortmund für ihn zu Ende gehen würde. Und es sah auch lange Zeit so aus, als ob ihm niemand großartig eine Träne nachweinen würde. Dann hat er eine sehr starke Rückrunde gespielt. Dann hat sich das Meinungsbild ein bisschen geändert. Aber Rafa Guerreiro hat sich trotzdem entschieden, die Tatsache, dass sein Vertrag ausgelaufen ist, zu nutzen. Und er ist dann zum FC Bayern gegangen. Und damit macht man sich nie Freunde bei Borussia Dortmund. Das liegt fast schon in der Natur der Sache. Ja, und noch weniger Freunde macht man sich, wenn man dann auch noch etwas sagt, was so ein missverständlich rüberkommt. Oder wie hast du die Aussagen von Rafa Guerreiro aufgenommen?
Ja, du, ich würde mal sagen, also wir haben ja hier ein paar Hörerinnen und Hörer, die wahrscheinlich früher auch in der Schule ganz gut aufgepasst haben und zumindest ein bisschen Schulfranzösisch noch drauf haben. Wir hören doch einfach mal, würde ich sagen, in den Originalton, also Rafa Guerreiro, auch wenn er portugiesischer Nationalspieler ist, wissen wir ja alle, spricht vor allen Dingen Französisch, weil er da eben aufgewachsen ist in Frankreich und hat sich auf der Bayern-Pressekonferenz vorgestellt, zusammen mit Konrad Leimer. Und hat da auch über den BVB gesprochen. Und wir hören mal ganz kurz in diesen Ausschnitt rein. Hier ist Rafael Guerreiro.
Je vais être honnête avec vous, j'ai toujours voulu continuer avec le BVB, mais malheureusement, voilà, la direction a pris un autre chemin, un autre choix, et moi, voilà.
Ja, Rafa Guerreiro, ich weiß jetzt nicht, ob es jeder verstanden hat, aber er hat mehr oder weniger gesagt, also la direction a pris un autre chemin. Also das bedeutet, die Direktion hat einen anderen Weg eingeschlagen oder ausgesucht. Jetzt kann man sagen, Direktion ist auf der einen Seite eben Clubführung, Vorstand, Geschäftsführung. Auf der anderen Seite, und das finde ich ganz interessant, kann Direktion nämlich auch Richtung bedeuten. Und sagen wir mal so, natürlich ist die erste Interpretation und der Übersetzer hat es auch so übersetzt, der live auf dieser Pressekonferenz dabei war, dass Rafa Guerreiro natürlich gesagt hat, der BVB, also die Führung, der Vorstand, hatte eben anderes vor, hatte einen anderen Weg eingeschlagen. Und das hat natürlich für große Wellen gesorgt, auch für Empörung bei den BVB-Fans. Wie können die Dortmunder das nur verschlafen? Auch beim BVB hat man ein bisschen überlegt, sollen wir dazu was sagen, sollen wir nicht dazu was sagen, weil man auch in Dortmund schon sehr überrascht war. Und jetzt ist es nämlich so, dass hinten raus, auch unser Bayern-Reporter Kerry Hau hat sich nochmal umgehört, dass die Guerreiro-Seite und auch die Bayern so ein bisschen versuchen, das zu besänftigen und sagen, ja, Direktion kann ja auch Richtung heißen. Also die Richtung im Allgemeinen hat einen anderen Weg eingeschlagen. Das ist, also ich bin jetzt nicht perfekter französischsprachiger oder französisch sprechend, ich verstehe es ganz ordentlich und da muss ich schon sagen, also das, diese zweite Variante zu interpretieren oder rein zu übersetzen, tue ich mich schwer mit, also es ist schon, der Vorstand hatte anderes vor und das finde ich überraschend, denn was wir mitbekommen haben, Olli, ist es schon so, dass der BVB ihm zunächst einen Zweijahresvertrag angeboten hat,
ja,
zu leicht besseren Konditionen sogar. Rafa Guerreiro, das zu wenig war, er vor allen Dingen auch eine Laufzeit mehr möchte und der BVB dann sogar nochmal nachgebessert hat und eben dieses 2+1 im Paket, also ein Jahr mit Option, dann sogar angeboten hatte. Und das war dem Spieler am Ende zu wenig, vielleicht auch nicht wertschätzend genug, was vielleicht auch das Gehalt anging. Und man dann eben gesagt hat, ja gut, das ist unser Weg, den wir nur gehen wollen. Vielleicht gab es auch eine Gemengelage, kann man ja auch vielleicht nochmal reininterpretieren, die Benzebaini-Verpflichtung stand ja mehr oder weniger fest, weil man auch nicht so ganz genau wusste, was hat der Guerreiro jetzt vor, weil man sich auch doppelt auf so einer Position eben mit Top-Leuten verstärken wollte. Das hat ihm wahrscheinlich auch nicht so gut gefallen als Fingerzeig, dass Rami Benzebaini schon so früh eingetütet wurde. Am Ende natürlich schon eine Geschichte, die interessant ist und die ja für Verwunderung gesorgt hat. Aber was man zumindest sagen kann, der BVB hat sich schon um ihn bemüht und es ist jetzt nicht unbedingt nur so, dass die Direktion einen anderen Weg eingeschlagen hat.
Nein, das glaube ich auch nicht. Also ich denke, dass wenn man ganz kurz nochmal die Geschichte von Rafa Guerreiro beim BVB, speziell die in der vergangenen Saison, sich vor Augen führt. Es war klar, er geht mit dem auslaufenden Vertrag in die Saison. Und man muss einfach mal deutlich sagen, dass speziell in der Phase vor der WM-Pause seine Leistungen jetzt auch nicht unbedingt über Fehl und Tadel erhaben waren. Es ist richtig, Rafa Guerreiro hat nach der Winterpause dann sehr starke Leistungen gebracht, hat insbesondere dann auch auf dieser Achterposition im Mittelfeld, auf der er dann zum Einsatz gekommen ist, richtig gute Vorstellungen gezeigt, war torgefährlich, war spritzig. Man muss aber auch dazu sagen, er war so spritzig wie eigentlich davor längere Zeit nicht mehr. Es war für mich eigentlich offensichtlich, ich glaube, diese Interpretation ist zulässig, dass er wusste, was die Stunde geschlagen hat und dass er sich in Stellung bringen wollte, entweder für einen neuen Vertrag bei Borussia Dortmund oder aber für einen Konkurrenten. Und gleichzeitig hat Sebastian Kehl von Anfang an betont, und da gebe ich ihm wirklich hundertprozentig recht, dass es zukünftig so sein muss, dass Verträge bei Borussia Dortmund mehr, wie soll ich sagen, leistungsfördernd gestaltet werden. Das heißt, vielleicht etwas weniger Fixum, vielleicht etwas mehr leistungsbezogene Komponenten. Und nach meinen Informationen ist es so gewesen, dass das, was der BVB ihm angeboten hat, letztendlich sogar über dem gelegen hätte, was er vorher gehabt hat, nur mit dem Unterschied halt, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Rafa Guerreiro vielleicht nicht so gut gepasst hat, dass er dafür auch regelmäßig gut hätte abliefern müssen. Und nochmal, das halte ich für den richtigen Weg, das ist legitim. Natürlich ist das dann immer blöd für den Club, wenn der Spieler dann tatsächlich die Gunst der Stunde nutzt und so gute Leistungen gebracht hat, dass dann ausgerechnet der FC Bayern auf ihn aufmerksam wird. Hätte er in den vergangenen Monaten nicht so stark gespielt, die Bayern wären niemals auf die Idee gekommen, ihn zu verpflichten. Jetzt ist es doch so gekommen. Und da muss man dann aber auch sagen, in dieser Gesamtgemengelage, die wir jetzt, glaube ich, ganz gut wieder ein bisschen aufgedröselt haben, Patrick, ist es meiner Ansicht nach die richtige Entscheidung gewesen, zu sagen, ja, okay. Das heißt, es ist ja eigentlich gar nicht die Entscheidung von Borussia Dortmund gewesen, sondern es war die Entscheidung von Rafa Guerreiro, dann zum FC Bayern zu gehen. Und damit muss Borussia Dortmund leben. Und ich glaube schon auch, dass Borussia Dortmund damit leben kann.
Ja, das glaube ich auch so. Man hat sich jetzt am Ende auch dann verstärkt mit Benze Baini. Muss man natürlich trotzdem gucken, man darf nicht vergessen, 12 Assists hat Guerreiro letzte Saison gehabt. Das ist schon eine ganz schöne Menge.
Keine Frage.
Ja, also da bin ich echt mal gespannt, wie man das hinbekommt. Trotzdem toller Fußballer, total technisch versiert auch. Ich glaube, wie du es aber sagst, man wird das schon kompensiert bekommen, weil in der Rückwärtsbewegung mir das eben zu wenig war. Und wir haben das auch ja lange hier diskutiert im Podcast, auch jemand ist, der in Sachen Körpersprache dann, wenn es mal nicht so gut läuft, dann auch sehr schnell abwinkt. Also bin ich echt gespannt, wie er das drüben bei den Bayern macht, auch drüben bei Thomas Tuchel. Also wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Also ich würde sagen, den dicken Block jetzt hier, Sommerzeit ist Transferzeit, den haben wir, glaube ich, abgeschlossen. Also
oh ja.
Viele spannende Geschichten, die dabei waren. Und wir wollen auch ein bisschen vorausblicken, Olli. Also weil wir haben ja vorhin schon über Marco Reus gesprochen, über Emre Can gesprochen, über die Kapitänsbindenfrage, die noch nicht beantwortet ist, ein Tag jetzt für uns vor der Abreise in die USA, die aber wahrscheinlich in den USA dann sich mehr oder weniger herauskristallisieren wird, wahrscheinlich auch im Team, in der Mannschaft, dann auch beim Trainerteam, dass da dann allmählich dann der Teamrat gewählt wird. Und da ist es interessant, da wollen wir mal ein bisschen durchgehen, wer denn in Frage kommen könnte für das Kapitänsamt und wollen mal schauen, ob wir da den ein oder anderen Favoriten haben, Olli, oder?
So ist es, so ist es. Tatsächlich sprechen wir jetzt darüber, wer könnte denn der neue Spielführer von Borussia Dortmund werden? Und man hatte in den letzten Tagen, und das wird den einen oder anderen vielleicht etwas erschreckt haben, eine Meldung gehabt, beziehungsweise eine Nachricht gehabt, dass das Ganze schon gelaufen ist. Zwar hat Thomas Meunier in einer Instagram-Story geschrieben, dank danke dafür, dass ihr mich zum Kapitän für die neue Saison gewählt habt, Jungs. Und das hat, ich will jetzt nicht sagen, Entsetzen hervorgerufen, aber große Verwunderung. Aber ich muss sagen, ich fand die Geschichte gut. Ist genau mein Humor. Thomas Meunier musste sich bei dem Testspiel, da war ich zugegen, bei Rot-Weiß Oberhausen am Dienstag der vergangenen Woche die Kapitänsbinde überstreifen und am Mittwoch war es genau, sich die Kapitänsbinde überstreifen, nachdem Mats Hummels ausgewechselt worden ist. Hummels, er zurzeit sozusagen in dieser Testspielphase der Kapitän von Borussia Dortmund ist, weil, wie gesagt, der erste Kapitän Marco Reus zurückgetreten ist, weil auch Jude Bellingham ja nicht mehr beim BVB ist und weil der neue Kapitän halt noch nicht gewählt worden ist. Nach der Auswechslung hat Hummels dann seine Binde an Meunier weitergegeben und das hat der dann für eine Instagram-Story genutzt, die, wie gesagt, für ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat. Nein, Thomas Meunier wird es mit Sicherheit nicht. Man weiß überhaupt noch nicht, ob der in der kommenden Saison überhaupt noch beim BVB sein wird, aber es gibt einige Kandidaten, die gehandelt werden und Patrick und ich gehen die jetzt mal durch und machen so ein kleines Pro und Contra. Patrick, nenn doch bitte mal deinen ersten Kandidaten und gib mir mal eine kurze Einschätzung dazu.
Ja du, dann starten wir mal hinten im Tor, würde ich sagen, mit einem, der ein Riesengarant war in der vergangenen Saison, dass der BVB überhaupt erst in die Möglichkeit kam, bis ganz zum Schluss um die Meisterschaft mitzuspielen. Gregor Kobel, für mich ein absoluter Leader auf dem Platz, zwischen den Pfosten, auch in der Kabine. Jemand, der allein durch seine Erscheinung, durch seine Größe immer mit einer breiten Brust auf dem Platz aufläuft, der herausragend hält, der wirklich, würde ich sagen, vielleicht mit der beste Torhüter der letzten 10, 15 Jahre bei Borussia Dortmund ist und der natürlich auch das Interesse bei anderen Clubs geweckt hat, auch im Ausland, haben wir auch schon mal hier im Podcast berichtet und der jetzt wahrscheinlich einen neuen Vertrag bekommen könnte bei Borussia Dortmund. Ist ja gerade auch ein Thema, was aktuell besprochen wird, wo auch hier und da ein bisschen gepokert wird, auch von der Seite von Gregor Kobel. Aber nichtsdestotrotz, wahrscheinlich würde oder könnte so eine Vertragsverlängerung zu besseren Bezügen, er verdient ja ungefähr 3 Millionen Euro, was wahnsinnig viel Geld ist, aber in Verbindung mit dem, was andere BVB-Spieler sind, eben extrem wenig ist. Da könnte man ihn wahrscheinlich auch ködern mit dieser Kapitänsbinde. Also das ist auf jeden Fall jemand, der durchaus ein Anwärter ist auf dieses Amt. Ich sage aber, er ist Torwart und viele möchten das nicht, dass ein Torwart eben von hinten raus der Kapitän ist. Ein Beispiel, Thomas Reis von Schalke 04, der hat zum Beispiel ziemlich früh klar gemacht, der Ralf Fährmann, auch wenn es ein Leader ist, der wird das nicht, weil ich das eben nicht möchte. Wie sieht das denn der Olli Müller?
Ich kann dieses Argument etwas nachvollziehen, was du ja gerade auch in Bezug auf Thomas Reis genannt hast, in Bezug auf Schalke genannt hast. Es ist immer schwierig, gerade was, sagen wir mal, die Rolle eines Kapitäns angeht, wenn er naturgemäß aufgrund seines Jobs sehr weit hinten steht. Sprich, du kannst natürlich genauso wie ein Feldspieler Einfluss auf die Mannschaft nehmen. Du kannst in der Kabine das Wort ergreifen. Ich glaube aber schon, dass es ein Vorteil wäre, wenn du gleichzeitig auch, sagen wir mal, so ein bisschen als Dirigent fungieren könntest in bestimmten Situationen, wenn du beispielsweise unter Druck gerätst, wenn es einen Nebenmann gibt, bei dem du siehst, dass der vielleicht gerade ein paar Probleme während eines Spiels hat, dann wären die Wege natürlich für einen Feldspieler deutlich kürzer. Das ist das eine. Ich kann mich mal erinnern, es gab eine Diskussion bei Borussia Dortmund, wer wird, nachdem Sebastian Kehl von seinem Kapitänsamt zurückgetreten ist, wer wird dessen Nachfolger, Trainer damals Jürgen Klopp, und als Kandidaten galten Marcel Schmelzer und Roman Weidenfeller, und Klopp wollte sich nicht festlegen. Und dann habe ich ihm die Frage gestellt in der Pressekonferenz, hältst du es eigentlich für ein Vorurteil, dass Torhüter keine gute Kapitäne sein können? Und daraufhin hat er mich dann wüst beschimpft. Er sagt, hältst du mich eigentlich für doof, mir so eine Frage zu stellen? Du wirst mir nichts entlocken. Ich hatte das damals zu akzeptieren. Also ich halte Torhüter nicht grundsätzlich für ideale Spielführer, sagen wir es so. Aber ich möchte es auch nicht überbewerten, denn Greg Kobel ist sicherlich, was seine Leistungsentwicklung angeht, ein Spieler, der immer spielen wird. Das ist ein wichtiges Argument, was für ihn sprechen würde, der unumstrittener Stammspieler ist. Und der gleichzeitig auch, das ist mein Eindruck aus Gesprächen mit ihm, über, ja, sagen wir mal, den Tellerrand hinaus denkt. Also insofern, es gibt logischerweise Argumente pro und contra. Nur wie gesagt, Torhüter als Kapitän kann ich irgendwo nachvollziehen. Ist nicht unbedingt ideal immer.
Ja gut, dann fahren wir weiter fort mit jemandem, würde ich sagen, der... Ich habe gelesen, Olli, er kam fit wie nie aus der Sommervorbereitung zurück. Niklas Süle ist gerade eben ja auch schon mal gefallen, aus München als Führungsspieler zum BVB gekommen, zwischendrin eine Watschen bekommen von Hansi Flick, weil er eben laut Hansi Flick nicht professionell genug ist, zu sehr oder noch mehr an sich arbeiten muss. Jetzt ist er immerhin zurückgekommen aus dem Urlaub mit... Ich würde mal sagen, er ist besser in Shape, als er es normalerweise ist. Jetzt darf man es aber auch nicht zu sehr übertreiben. Also, ne?
Also dieses krasse Übergewicht, was er tatsächlich im vergangenen Sommer gehabt hat, wir waren ja beide damals in Bad Ragaz im Trainingslager, das hat er nicht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er jetzt absolutes Idealgewicht hat. Sagen wir so. Aber er ist in einer für seine Verhältnisse guten körperlichen Verfassung erschienen. Und ich meine jetzt mal ganz unabhängig davon, man kennt ihn ja. Er wird das logischerweise, das geht ja gar nicht anders, im Rahmen der Vorbereitung dann abtrainieren. Und er hat auch tatsächlich, fand ich, eine starke letzte Saison gespielt. Das darf man nicht vergessen. Insofern, Niklas Süle ist für mich ein ernsthafter Kandidat.
Ja, das finde ich auch. Ist jemand, der auch in der Kabine vorangeht. Überleg gerade zum Beispiel zurück genau an das verpasste Meisterschaftsfinale am 34. Spieltag, als er Wort ergriffen hat und dann auch gesagt hat, Leute, wir greifen im nächsten Jahr an. Ja. Möchte mich auch bedanken für die Jungs, die jetzt zuletzt nicht so viel gespielt haben. Also schon auch krass, in dem Moment dann eben Wort zu ergreifen und an die Mannschaft zu sprechen. Also sieht halt, oder da sieht man auch, was er für einen Stellenwert hat. Natürlich muss er auch körperlich, physisch vorangehen und nicht nur durch Reden, natürlich mit Leistung, aber auch als Typ, das ist er, keine Frage, zweifelsohne, aber definitiv auch ein Anwärter auf dieses Kapitänsamt, das finde ich auch.
Definitiv.
Machen wir weiter mit dem nächsten Namen, Olli?
Ja, würde ich sagen, genau.
Ja,
soll ich mal anfangen?
Ja, mach du mal.
Gut, kommen wir zu jemandem, der sicherlich zu den absoluten Gewinnern der vergangenen Rückrunde gezählt hat, Emre Can. Ist überhaupt keine Frage, Emre Can, der eine deutliche Leistungssteigerung an den Tag gelegt hat, der endlich mal, das muss man auch sagen, das verkörpert hat, was der BVB sich auch schon in den Jahren davor von ihm versprochen hatte. Ist ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Januar 2020 von Juventus Turin gekommen. Und er ist ja damals geholt worden, tatsächlich als, ein möglicher Aggressive Leader, als jemand, der die Mannschaft mitreißt, der die Mannschaft führt, als jemand, der auch mal dazwischen haut, verbal, wenn es in der Mannschaft vielleicht in unterschiedliche Richtungen zu gehen scheint. Und diese Rolle hatte er lange Zeit nie so richtig einnehmen können, hatte unterschiedliche Gründe. Als er kam, hatte er mit Lucien Favre auch einen Trainer, der jetzt nicht so hundertprozentig von überzeugt war. Deshalb sind wir wieder bei dem großen großen Transferthema. Alvarez, wenn ein Trainer nicht überzeugt ist, dann wird es einfach schwierig für einen Spieler, tatsächlich dann auch sein volles Leistungsvermögen abzurufen. Er hat sich da reingearbeitet und er hat viel, viel an sich gearbeitet. Das war erstmal die Voraussetzung. Und diese Entwicklung, die hat natürlich auch dazu geführt, dass er jetzt innerhalb der Mannschaft ganz anders wahrgenommen wird, als das vorher vielleicht der Fall gewesen ist. Ich schlage vor, wir hören mal rein, was Edin Terzic zu Emre Can gesagt hat jetzt in den vergangenen Tagen. Das ist relativ aufschlussreich.
Ja, erstmal freuen wir uns, dass Emre jetzt auch gesund aus der Sommerpause gekommen ist, dass er jetzt sofort wieder einsteigen kann. Das hatten wir nicht häufig. Das war letztes Jahr im Sommer schon ein Problem. Und auch im Winter hat er viele Teile der Vorbereitung verpasst. Und jetzt macht er einen sehr guten Eindruck. Ich finde, er hat sich nicht nur bei uns, sondern besonders auch in der Nationalmannschaft über die letzten Monate eine richtig wichtige Rolle erarbeitet. Und daran werden wir ihn messen. Das ist genau das, was wir uns vorgestellt haben, als wir ihn damals verpflichtet haben. Das ist aber auch genau das, was er sich vorgenommen hatte, als wir ihn damals verpflichtet haben. Und auch da merken wir einfach, dass er im Laufe der Rückrunde immer wichtiger wurde auf dem Platz und seine Stimme auch immer wichtiger wurde in der Kabine. Und ja, jetzt geht es einfach darum, dass wir da gemeinsam den richtigen Weg beibehalten und weiter wachsen. Und Emre ist da natürlich ein extrem wichtiger Ansprechpartner auch für mich.
Ja. Ja, da hört man schon raus aus den Worten, wichtiger Ansprechpartner und dass sein Wort eben auch für Terzic, aber auch in der Mannschaft ein enormes Gewicht hat. Also da würde ich jetzt aktuell sagen, ist Emre Can der Favorit. Ich finde, das ist oder wäre auch jemand, der die Binde wirklich auch mit Stolz tragen würde, der es wahrscheinlich auch verdient hat. Die einzige Sache, wo ich ein bisschen vorsichtig bin, er hatte wirklich eine Top-Rückrunde bei Borussia Dortmund, ist deswegen auch zu Recht wieder in die Nationalmannschaft dann reingerückt. Aber man darf auch nicht vergessen, er war in Katar nicht dabei, er hatte ein paar Verletzungen gehabt, er hat mit sich selbst zu kämpfen gehabt und nach all den Jahren, also im Winter oder im Januar 2020 ist er ja gekommen aus Turin, in den 3 Jahren, da waren vielleicht jetzt 2 schlechte und ein gutes dabei, also das ist jetzt noch nicht so, das muss er auch erstmal zeigen, aber wenn er diese Leistung wie in der Rückrunde bringt, wenn er sich einbringt, wenn er vorangeht, wenn er auch, das kann er ja auch, als Kapitän vorangeht, am Mikrofon beispielsweise, bei uns, bei Sky, bei The Zone, das ist schon jemand, der eben auch nach außen durchaus auch mal deutlich wird und das ist ja auch eine Geschichte, die man nicht ganz unterschätzen darf in unserem Fußballzirkus, dass ein Kapitän mittlerweile auch solche Jobs eben erfüllen muss. Also ich würde aktuell sagen, dass er der Favorit ist und ich fände, es wäre auch am Ende keine Geschichte, die ganz so unpassend ist. Ganz interessant, ganz spannend, um mal auf den 4. Namen zu kommen, Olli, ist jemand, der noch ein bisschen älter ist als Emre Can, Mats Hummels. Auslaufmodell, sagt man. Uns hat es ja überrascht, dass er seinen Vertrag dann tatsächlich verlängert hat. Also da wurde ja der ein oder andere hat auch gesagt, der den Podcast hört, zum Glück täuscht ihr euch auch mal, weil wir zwar ja gesagt haben, eher der Fingerzeig in Richtung Abgang. Der ist jetzt 1 Jahr noch bei Borussia Dortmund und wird dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, ins zweite Glied rücken, wird vielleicht irgendwo einen Posten beim BVB annehmen, vielleicht nochmal was ganz anderes machen. Aber da ist jetzt eben die Frage, ist das jemand, wird der immer spielen? Weiß ich nicht. Ist das jemand, der in diesem 1 Jahr natürlich seinen Input einbringen kann? Wahnsinnig wichtiger Spieler, hat man auch in der zweiten Saisonphase gemerkt. Aber macht es Sinn, jemanden zum Kapitän zu machen, wenn du vielleicht weißt, anders zum Beispiel als bei Kobel, Can oder Süle, ja, die sind noch mindestens mal 2 Jahre, 3 Jahre im Verein, die bauen irgendwas mit uns auf. Das ist bei Hummels natürlich ein bisschen anders. Siehst du das auch so?
Ja, also das sehe ich absolut so. Ich glaube, das wird keinen Sinn machen und das wäre auch kein gutes Signal, weil das natürlich implizieren würde, wir wollen eigentlich eine neue Hierarchie entstehen lassen. Einziehen ist vielleicht auch immer das falsche Wort. Das kannst du nicht so einfach einziehen, sondern die muss sich natürlich aus der Mannschaft heraus entwickeln. Aber es würde trotzdem dann bedeuten, ja, wir wollen eigentlich eine neue Hierarchie haben, aber leider haben wir es noch nicht hingekriegt. Hier ist euer Kapitän. Es ist quasi einer aus der alten Riege. Nichts gegen Mats Hummels. Er ist sicherlich aufgrund seiner Erfahrung absolut dazu in der Lage. Und das wird er, glaube ich, auch unter Beweis stellen, auch in der kommenden Saison, dass er Führungsqualitäten hat. Aber als Kapitän, das setzt ja auch immer so ein gewisses Signal nach außen und in die Mannschaft selbst hinein, wäre es, glaube ich, die falsche Entscheidung. Also ich gehe da tatsächlich mit dir. Emre Can scheint da so ein bisschen in der Pole-Position zu sein. Klar, man kann auch immer mal was ganz Ungewöhnliches machen und sagen, ich will so einen Spieler jetzt mal ziehen und ganz plakativ ein Signal nach außen setzen. Auch Julian Brandt hat eine sehr starke Rückrunde gespielt. Das wäre ja möglicherweise auch jemand, der mit seinen dann zunehmenden Aufgaben auch noch weiter wachsen könnte. Aber wenn man sich die Kandidaten, die wir genannt haben, eben mal so anschaut, wenn man dann nochmal, früher bei Dieter Thomas Heck gab es immer so einen Schnelldurchlauf nochmal, wenn man die dann nochmal so abklopft, dann muss man sagen, ein entscheidender Punkt für mich ist immer, ein Kapitän sollte derjenige sein, der auch Kapitän sein will. Das ist nicht einzige Kriterium, aber das ist schon mal ein wichtiges Kriterium. Und ich habe schon das Gefühl, dass Emre Can, auch wenn, da gebe ich dir auch recht, er vor diesem halben Jahr, was wirklich richtig stark war, so ein bisschen Luft nach oben hatte. Ich glaube, dass Emre Can gewillt ist, diese Führungsaufgabe zu übernehmen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das wird. Aber Patrick, und damit biegen wir jetzt auch so langsam in die Schlusskurve ein, wie das ausgeht und wie viele andere weitere spannende Entwicklungen beim BVB fortschreiten werden, das wirst du uns ja dann in der kommenden Ausgabe aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten berichten können. Du gehst
kommst gerade aus den USA,
gehst da wieder hin, ne?
Ja, ich habe zwischendrin echt überlegt, weil wir ja 3 Wochen da waren und wirklich eine unglaublich tolle Reise dort hatten mit San Francisco, Los Angeles, San Diego, wo wir jetzt auch wieder sein werden mit dem BVB, aber natürlich auch irgendwie uns Yosemite Nationalpark, Joshua Tree. Also es war schon toll und habe überlegt, ja, lohnt sich das hier 12 Tage nochmal zu Hause zu sein, aber ich muss sagen, ja, also zwischendrin hatte ich ja nochmal Geburtstag, du hast mir auch gratuliert, Olli.
Ja.
Hab die eine oder andere Veranstaltung moderiert, war bei Ed Broski in der Show als Beispiel, hab auch die Family gesehen und das ist dann doch ganz nett, ne? Einfach nochmal zu Hause zu sein. Aber trotzdem habe ich da Lust drauf. Auch mit Las Vegas war ich noch nie und Chicago, 2 Städte, die für mich Neuland sind. 3 Testspiele, die es in sich haben. Gut, 1 gegen San Diego, gegen so eine Auswahl, aber dann gegen United und Chelsea. Also das sind schon Gradmesser. Und ich bin echt gespannt, wie der BVB mit dieser Zeitumstellung umgeht. Mhm. Mich hat das schon ein bisschen umgehauen. Also da ist man schon platt, da ist man schon müde. Das merkt man schon auch in den Knochen. Und man hat hier nur 10, 11 Tage mit diesem Jetlag umzugehen. Das ist natürlich körperlich, psychisch eine extreme Belastung, ja, die fliegen anders, sind vorne in der First Class oder Business Class, können da richtig ihr Bett draus machen und sich zurücklehnen. Da sind wir in der Bretter- und Holzklasse, Olli, natürlich ein bisschen anders unterwegs, ein bisschen schwieriger dann so zu schlafen, ne? Aber es macht schon was mit einem und deswegen bin ich echt gespannt, wie die Jungs damit umgehen, wie man es eben schafft, dann auch sofort in diesen Modus dort zu kommen, weil so viele Tage hat man eben nicht. Ich würde sagen, leichte Kritik. Also ich finde es gut, dass man das schon macht, auch um die Bundesliga, um den Verein nach außen ein bisschen interessanter zu machen. Aber es ist schon eine Reise, die man kritisch begutachten kann. Aber ich meckere nicht. Ich bin wieder dort in den USA und in einem coolen Land und erlebe wieder ein bisschen was. Deswegen ist das echt ganz nett. Genauso wie unser Podcast, Olli. Mir hat die Folge Spaß gemacht. Stunde 20 wird es hier wahrscheinlich jetzt am Ende hinauslaufen.
Was? Aber, so lang?
Wir hatten, glaube ich, auch ganz schön viel zu besprechen.
Ja,
ne? Und
ja.
Es sind viele Themen. Ich bin auch echt gespannt, was ihr, ich denke jetzt nämlich nicht, dass bis zur nächsten Podcast-Folge schon der Mannschaftsrat oder Kapitän ernannt wurde, was ihr vielleicht auch für Meinungen und Ansichten habt. Gebt ihr uns da recht?
Absolut.
Sind das Kandidaten, die es geben muss? Wir haben ja auch noch andere Namen. Wir haben Nico Schlotterbeck, darf man auch nicht ganz vergessen. Wir haben Sebastian Haller, Jule Brandt, das hast du ja eben auch angesprochen, die vielleicht auch reindrängen. Es gibt ein paar Leute, die beim BVB Kapitän werden können oder wollen. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, weil in der Vergangenheit war das vielleicht auch schon mal anders.
Ja, definitiv.
Also, schickt uns da gerne mal Meinungen zu. Schickt uns da gerne mal Meinungen zu. Da sind
Olli
und ich echt gespannt, lesen vielleicht auch die ein oder andere vor. Wollen wir mal was tippen, Olli? Was meinst du? Fünf Leute können ja immer in den Teamrat. Willst du mal sagen, wer für deiner Ansicht nach vielleicht in den Mannschaftsrat gewählt wird und Kapitän wird? Wollen wir mal so eine kleine Wette?
Ja, fünf Leute können da mittlerweile rein.
Das ist ja wieder. Ja, können sie es auch erweitern, ne? Weil letzte Saison war es so.
Nee, nicht nochmal erweitern. Reus. Sonst kannst du ja gleich die ganze Mannschaft nehmen. Also ich glaube, ne? Aber fangen wir mal an. Fünf Leute in den Teamrat. Also was ich relativ sicher weiß, ist, dass Marco Reus auch in dem kommenden Teamrat sein wird. Darauf legt man intern relativ großen Wert, dass er also quasi nicht komplett auf Tauchstation geht, in Anführungsstrichen, sondern dass er weiterhin, und das halte ich auch für richtig, als jemand, der so eine lange Geschichte mit Borussia Dortmund hat, dann auch in dem Teamrat sein wird. Ansonsten glaube ich, dass mit Sicherheit Emre Can da drin sein wird. Wie gesagt, für mich leichter Favorit auf die Kapitänsrolle. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Gregor Kobel als Torhüter, man wird auch gleichzeitig im Hinblick auf die Zukunft, ist ja ein begehrter Mann, dann auch nochmal ein Zeichen setzen an ihm selber, was die Wertschätzung angeht. Dann hätten wir schon drei. Die anderen beiden, Niki Süle will Verantwortung übernehmen, hat er immer gesagt, den sehe ich da auch relativ sicher drin. Und und ich glaube, dass da noch ein jüngerer Spieler auch vertreten sein wird im Teamrat. Also da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, wer es werden könnte. Haben ja auch einige.
Das finde ich nämlich interessant, weil ich gehe da komplett mit bei dir. Aber wenn wir jetzt sagen, Reus, klar, ist dabei, Kobel, Can, Süle. Ich bin irgendwie auch bei einem Jüngeren. Also ich sage jetzt zum Beispiel Nico Schlotterbeck, weil das, also man hat es ja auch mal mit Jude Bellingham als dritten Kapitän so gemacht, jemand, den man vielleicht so ein bisschen ködern will, der vielleicht auch irgendwo was reinwachsen soll. Aber dann hätten wir keinen Hummels, ne? Deswegen ist das echt interessant, für was die sich am Ende entscheiden und festlegen.
Klar.
Da,
genau.
Schauen wir mal. Wir zwei sind es nicht. Wir sind die geheimen Kapitäne von Borussia Dortmund.
Ja, genau. Ne? Gut, dass wir keinen Kapitän hier für den Podcast wählen müssen, ne?
Ja, gut. Ich würde sagen, du bist Kapitän, ich bin Vize.
Ja, gut, für mich wird das Alter und die Erfahrung sprechen. Ne? Ja, genau. Argument kannst du nicht ausstechen.
Ja, schön. Schön. Und ja. Hat großen Spaß gemacht. Schön, dass wir wieder zurück sind. Freuen uns immer wieder auf den Austausch mit euch und werden es auch hinbekommen, aus den USA sicherlich eine Podcast-Folge zu machen. Und sind gespannt, was Borussia Dortmund jetzt in den nächsten Wochen hier fabriziert. Auch bei uns natürlich findet das alles im Podcast statt. Und verabschiede mich, packe jetzt hier meinen Koffer und guck dann mal, dass ich morgen rechtzeitig am Flughafen bin. Ne, Olli? In dem Sinne.
Ja, gute Reise. Bye. Und wie hieß das so schön? Junge kommen bald wieder. Alles Gute für die USA. Und ich hoffe, obwohl Land und Leute hast ja schon kennengelernt. Ne? Nein, tu mir nur eingefallen, komm nicht wieder auf die Idee, einen Sheriff zu überholen. Ne?
Nee, mach ehrlich. Danke, dass du das nochmal ansprichst. Also, ciao, ciao.
Ciao.